Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve senayi ve salatu ve selam ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Salli ala rasulina Muhammed. Salli ala tabibi kulubina Muhammed. Salli ala şefi'i zunubina Muhammed.
Selamu aleyküm.
13. Teil heute inşallah. Wir nähern uns leider dem Ende, muss ich sagen. Heute werden wir inşallah versuchen, über eine Person zu reden, die vielleicht jeder schon in diesem Raum gehört hat, aber sich vielleicht noch nie so richtig intensiv mit dieser Person befasst hat. Ich selbst habe natürlich in meiner Zeit jetzt sehr viel über diese Person mal gehört, mal hier und dort mal was gelesen. Aber als ich versucht habe, diesen Vortrag heute vorzutragen, habe ich mich richtig schwer getan. Ich glaube, ich hatte das in dieser Reihe nur bei einem Sahabe noch gehabt. Das war Hazrat Ali radiallahu an. Denn es gibt so viele Sachen zu erzählen über diese Person, und diese ganzen Sachen versuchen in einer Stunde vielleicht zusammenzufassen, ist natürlich unmöglich. Aber das Wichtigste oder die Sachen, wo was herausstechen, will man ja versuchen. Aber wenn man ein Leben führt, wo jede Sekunde einfach heraussticht, ist das immer schwierig. Deswegen werde ich versuchen, heute mit euch gemeinsam über Mus'ab bin Umair radiallahu anhu zu sprechen. Mus'ab bin Umair radiallahu anhu hat einen Spitznamen gehabt. Der Gesandte Allahs nannte ihn Mus'abul Khair. Das bedeutet der gute Mus'ab. Überleg mal, wie es sein muss, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dir während deiner Lebenszeit zu dir sagt, der gute Mus'ab, der gute Azmi, der gute Hassan, der gute Emre Abdussamed. Überleg mal, das sagt nicht irgendeiner, das sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wir fühlen uns ja schon geehrt, wenn das ein Bruder zu uns sagt oder ein Hodja zu uns sagt, oh, der ist ein Guter. Aber das sagt direkt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab al-Khair zu ihm. Sein Vater hieß Umair bin Hashim, seine Mutter hieß Hunas bint Malik. Er ist 25 Jahre vor der ersten Offenbarung in Mekka geboren. Das bedeutet, als die erste Offenbarung offenbart wurde, war er 25 Jahre alt. Also relativ frisch, jung, genau in dem Alter, wo man total gereift ist und wo man sagt, okay, jetzt hier muss alles, was ich habe, dem Islam geopfert werden. Das muss man trotzdem in jeder Lebensphase seines Lebens sagen, aber wenn man 25 Jahre alt ist, ist man ideal voller Energie, voller Kraft geladen, voller Motivation geladen, dann gibt es keine Ausreden. Er ist der dritte Sohn gewesen von seinen Eltern. Er hat zwei ältere Brüder namens Walid und Abul Aziz. Später hat er einen vierten Bruder von der zweiten Frau seines Vaters bekommen, namens Ebu Rumi. Diesen Namen werden wir inshallah gleich in dem Vortrag noch intensiver besprechen, inshallah. Die sind jetzt vier Brüder, sind das. Allerdings ist Mus'ab anders. Er ist anders. Warum ist Mus'ab anders? Mus'ab hatte eine große Gabe von Allah bekommen. Was für eine Gabe? Er war sehr schön. Er hatte so eine Schönheit gehabt, dass die Menschen, die ihn ansahen, ihn bewundert hatten. Man sagt auch zu ihm, über ihn, er ist der, der dem Propheten am meisten ähnelte, äußerlich. Er war so hübsch, so schön, dass wir ihn inshallah jetzt im weiteren Vortrag noch weiter besprechen. Mus'ab bin Umair radiallahu anh ist für uns hier in Deutschland lebende Jugendliche wirklich sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, das ist vielleicht eins der wichtigsten Vorträge dieser Reihe für uns Jugendliche. So weit würde ich gehen, inshallah sogar. Wenn man ihn ansah, dachte man an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, weil er ihn sehr ähnelte. Weil er auch so schön war, wurde er auf Händen getragen. Seine Mutter hat ihn stets immer auf Händen getragen. Sie konnte es nicht mal übers Herz bringen, vielleicht an sein Gesicht zu streicheln, weil er so schön war, aus Angst, dass sie ihn verletzen könnte. So sehr liebte seine Mutter und so ihn und so sehr Acht gab sie auf ihn. Mus'ab bin Umair, radiallahu an, gehörte der äußerst wohlhabenden und angesehenen Familie der Abdudar vom Stamme der Quraysh. Und sein Vater war einer der reichsten Männer in Mekka überhaupt. Also was haben wir verstanden? Wir haben es jetzt gelernt. Er war sehr schön und er war auch sehr reich. Die Familie der Abu Dar nahm in Mekka eine wichtige Rolle ein und stand schon seit langem in Konkurrenz zur Familie der Hashim, der Gesandte Allahs angehörte. Und da sie die Familie der Hashim als ihre Feinde betrachteten, lehnten sie natürlich auch die Prophetenschaft Mohammeds a.s. von Anfang an verhemmt ab. Man konnte Mus'ab auf den ersten Blick ansehen, dass er das Mitglied einer feinen und äußerst wohlhabenden Familie war. Er trug die besten Schuhe und edelsten Kleidungsstücke und benutzte nur das teuerste Parfüm. Und das teuerste Parfüm, genau. Für ihn kamen extra Schuhe aus Jemen, die extra für ihn angefertigt wurden. Das Parfüm, was er benutzt hatte, benutzte keiner in Mekka. Beispielsweise, wenn er an einer Straße entlang ging, sagten die Menschen dort, Mus'ab war hier, weil man seinen Duft dort gerochen hatte. Er war so schön bekleidet, so schön angezogen, die Vergleich heute die teuersten Markenklamotten, die schönsten Markenklamotten. Seine Frisur, seine Haare waren immer perfekt gewesen. Heutzutage die besten Friseure oder was auch immer. Könnt ihr immer schön Vergleiche ziehen. Er hatte die stärksten und schönsten Kamele und Pferde gehabt. Was im Vergleich haben wir heute damit? Die schönsten Autos beispielsweise auch. Ne? Er war so schön und so berühmt gewesen, dass er in der Zeit quasi wie ein Popstar war. Die Leute, die Männer wollten sein wie er, die Frauen rissen sich um ihn. Wenn er an der Straße entlang lief, kamen alle Mädchen zum Fenster raus und beschatten ihn. Sie schmissen hinter ihnen ihre Taschentücher, was ein Symbol dafür ist, dass man Interesse an Mus'ab hat. Also heute kennt man, zu meiner Zeit gab es das wenigstens in der Schule, einen Liebesbrief geschrieben, willst du mit mir gehen, Kreuz an, ja oder nein, keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob es heute gibt es ja nicht mehr, heute hat man, keine Ahnung, WhatsApp oder was auch immer, gibt es andere Methoden, möge Allah uns trotzdem davon bewahren, aber zu der Zeit gab es Tut mir leid, Jungs. Soll ich mal weiter? Mus'ab bin Umair radiallahu anhu war so schön, so hübsch, dass wenn er die Straßen überquerte, die jungen Mädchen Mekka vor die Tür kamen, sofort ihn anstarrten, Interesse an ihn zeigten und. Er allerdings hatte kein Interesse an Frauen gehabt. Er hat sich zu der Zeit auch nicht mal einmal umgedreht oder der Interesse der Frauen danach gegangen, gar nicht. Und ihr müsst euch jetzt überlegen, diese Person lebt 25 Jahre lang so. Er hat keine Sorgen, keinen Kummer, er lebt im Wohlstand. Er hat die teuersten Pferde, die schönsten Pferde, die schönsten Klamotten. Seine Mutter tut alles damit, für ihn, damit es ihm gut geht. Alle Mädels reißen sich um ihn. Alle Jungs wollen so sein wie er. Er ist eine Berühmtheit in Mekka. Heutzutage, keine Ahnung, vielleicht vergleichbar mit einem Popstar, wie gesagt, oder wie so einem berühmten Fußballspieler oder Influencer oder was auch immer. Ne? Jeder möchte so sein, jeder will das kaufen, was er angekauft hat. Er bestimmt in Mekka die Mode. Das, was er anzieht, bedeutet, dass das in diesem Jahr Mode ist. So eine Berühmtheit ist das. Musab bin Umair radiallahu an. Sein Tagesablauf war eigentlich, abends hing er ab mit seinen Freunden in den Bergen von Mekka und tagsüber ritt er mit seinen Pferden. Also er hatte ein beschwerdenloses Leben gehabt. Ohne Beschwerden. Perfekt. Aber obwohl er so ein Leben führte, in Wohlstand und was auch immer, war er innerlich immer unzufrieden gewesen. Dies sprach er auch natürlich mit seinen Freunden gemeinsam. Am Abend, wenn die am Lagerfeuer saßen, sagte er ihnen, ich habe in mir drin eine innere Unzufriedenheit. Da fehlt bei mir etwas. Und dann sagten seine Freunde zu ihm, wir wissen, was dir fehlt. Du bist jetzt 25 Jahre alt und dir fehlt eine Frau an deiner Seite. Dir fehlt eine Frau an deiner Seite. So viele Mädchen rissen sich um Musab, er aber zeigte kein Interesse an den Frauen. Obwohl Musab in Reichtum lebte, wunderschön war und auch die Götzen in Mekka anbetete, schützte er sich immer vor Unehelichkeit. Interessant. Sein Charme war so stark trotzdem zu der Zeit gewesen. Im Vergleich wird auch gesagt wie Yusuf a.s. Er hatte die Eigenschaft von Yusuf a.s. gehabt. Jetzt sind wir im Jahr 610. Der Tag ist Yawm al-Qadir. Die erste Offenbarung kommt. Unser Prophet sallam kriegt die erste Offenbarung. Musab radiallahu anhu gehört zu den wenig Glücklichen in Mekka, die in der Frühzeit den Islam annahmen. Er war ein fester Bestandteil im Hause Erkams gewesen. Erkam bin Ebel Erkam radiallahu anhu. In der ersten Zeit war sein Haus ja Zufluchtsort von den Muslimen gewesen, wo sie heimlich über den Islam lernen konnten und Muslime wurden. Jetzt gibt es einen Schmied im Markt, er ist in seiner Werkstatt, Habbab ibn Eret. So heißt er, radiallahu an. Habbab ibn Eret, radiallahu an. Er ist in seiner Werkstatt mit seinem Stahl am Schmieden hier. Auf einmal sieht er in der Ferne Musab bin Umair radiallahu an, wie er auf ihn zukommt. Während er mit seiner bloßen Hand dieses glühende Stahl in der Hand hält, geht durch seinen Kopf Folgendes. Er sagt, wie würde Musab wohl reagieren, wenn ich ihn über Rasulullah berichte? Wenn ich ihn über Islam berichte, über Allah erzähle? Wenn ich ihm berichte, dass wir uns im Haus von Erkam treffen und dort die Offenbarungen uns gegenseitig vortragen? Wie würde wohl Musab reagieren? Und dann kommt Musab zu ihm und sagte zu ihm, Haddad, brennt deine Hand etwa nicht? Er hat ja diese glühende Stahl in der Hand noch gehabt. Während er das in der Hand hat, denkt er da die ganze Zeit darüber, wie er Musab bekehren kann. Sehr interessant ist, haben wir uns jemals Gedanken über jemanden in unserem Umfeld gemacht, ihn in den Islam einzuladen und solche Sorgen uns gemacht vielleicht? Musab bin Umair radiallahu anhu ist berühmt. Er ist Fame in der Zeit, auf gut Deutsch gesagt oder auf Englisch jetzt. Ne? Er ist jemand, wo man sich versucht, bei ihm einzuschleimen. Er ist nicht derjenige, er ist derjenige, bei dem man sein möchte und nicht derjenige, den man nimmt, damit er bei einer anderen Gruppe dabei ist. Versteht ihr? Er ist eigentlich das, was im Mittelpunkt ist. Jetzt überlegt er, wie kann ich ihn rufen? Wir haben auch vielleicht auch in unserem Umfeld welche wo wir uns denken, ach, der wird mich doch gar nicht beachten, wenn ich ihn über Islam anspreche. Guck dir mal da an, der ist so berühmt, der verdient so viel, der ist so ein Geschäftsführer, der ist so ein reicher Mann oder der ist so eine Berühmtheit oder der hat so viele Universitäten abgeschlossen, der wird sicherlich doch nicht nach meiner Einladung folgen. Dann machen wir einen Fehler. Denn Haddad ist ein Schmied gewesen. Man berichtet doch, er war früher ein Sklave gewesen. Müsst ihr euch mal überlegen. Er spricht jetzt eine der reichsten Persönlichkeiten in Mekka an und sagt und antwortet auf die Frage von Mus'ab, brennt deine Hand nicht? Antwortet er wie folgt. Er sagt, das Feuer in meiner Brust ist viel größer, sodass ich das Feuer in meiner Hand nicht spüre. Dann sagte Mus'ab zu ihm, was für eine Feuer, von was redest du? Feuer in deinem Brust, dann begann Haddad über den Islam zu berichten, über den Islam zu mit Mus'ab über den Islam zu reden. Er berichtete Mus'ab von unserem Propheten Ali Sallallahu von den Offenbarungen und dass sie sich heimlich im Haus von Erkam bin Ebel Erkam radiallahu anh treffen und. Mus'ab hatte Interesse gehabt natürlich. Diese innere Unzufriedenheit, die er immer mit sich trug, verschwand langsam. Er sagte, okay, ich werde auch kommen. Er ging zum Haus von Erkam. Die Sahaba sahen, Mus'ab ist gekommen. Der reichste, der schönste Junge Mekkas, der aus einer hohen angesehenen Familie kam. Seine Familie ist auch beauftragt gewesen, früher in Mekka, das Tuch von Mekka zu wechseln und auch die Schlüssel von den Türen von Mekkas zu behüten. Seine Familie hatte so einen hohen Stand gehabt, das ist etwas sehr Hohes gewesen. Er steht jetzt da, neben den Sahabas, neben einigen Sklaven, die früher Sklaven waren, und sagt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich möchte auch Muslim werden. Was muss ich dafür tun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, du musst aufhören, die Götzen anzubeten. Du musst nur den einen Gott, Allah ta'ala, anbeten. Und. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete ihn über den Islam und so konvertierte bzw. nahm er den Islam an Mus'ab bin Umayr radiallahu an. Jetzt nachdem er den Islam annahm, kam er nach Hause leise, zog sich ganz schnell in sein Zimmer zurück und ein paar Tage ging das so weiter. Seine Mutter merkte etwas. Seine Mutter merkte, bei Mus'ab sind einige Veränderungen. Da stimmt was nicht, sagte sie. Sie fragte daraufhin die Brüder von Mus'ab, habt ihr die Veränderung von Mus'ab auch gesehen? Er benimmt sich komisch in letzter Zeit. Viele von uns kennen dieses Szenario. Vielleicht nicht in dem Maßstab wie Mus'ab, ne? Aber viele von uns kennen dieses Szenario. Sie beauftragte einen Verwandten namens Osman bin Talha, der Mus'ab verfolgen sollte und ihn beschatten sollte. Hör mal, Mus'ab hat einige Veränderungen. Beobachte ihn mal. Was macht er? Was läuft mit ihm? Irgendwas ist da schief. Da passiert etwas mit ihm. Und Osman bin Talha sah, wie Mus'ab bin Umayr radiallahu anh eines Tages das Gebet verrichtete. Er rannte sofort zurück zu der Mutter und sagte, Mus'ab hat sich der Religion von dem Weisen Abdullahs gebunden. Von Mohammed a.s. Mus'ab ist Muslim geworden. Natürlich, wie reagiert so eine Mutter in Mekka, die Götzen anbetet? Sie flippte aus, wortwörtlich. Sie ging zu Mus'ab und sagte, wie kann es sein, dass mein Sohn an gleicher Stelle steht wie Sklaven, wie Arme? Wieso gibt sich mein Sohn mit der Arbeiterklasse ab? Was soll das? Du gehst nicht mehr dahin. Die Mutter drohte ihn. Du wirst nie wieder dahin gehen. Wenn du dahin gehst, du wirst sehen, was ich dann mit dir mache, etc. etc. Und subhanallah, 1400 Jahre sind vergangen und es hat sich nicht geändert. Leider gibt es heute immer noch solche Mütter, die so sagen. Und leider gibt es auch Mütter, die Muslime sind und sowas sagen. Leider. Wie viele Jugendliche wir hier haben, deren Mütter, deren Väter uns angerufen haben und sagen, ich möchte nicht, dass mein Sohn dahin geht, ich möchte nicht, dass mein Sohn betet, ich möchte nicht, Er soll zu Jumma gehen, das reicht erstmal. Er soll sich auf seine Ausbildung fokussieren, er soll sich auf sein das fokussieren, er soll sich auf jenes fokussieren, auf seine Ausbildung fokussieren. Das kann später kommen und. So war auch Mus'ab bin Umair, radiallahu. Die Mutter flippte aus. Natürlich, sie schimpfte mit ihm, sie drohte ihm, aber Mus'ab bin Umair, radiallahu, hat diesen Iman geschmeckt. Also diesen Geschmack von dem Imam, von dem Iman hat er doch genommen. Er weiß, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Was hat er gemacht? Er ist weitergegangen. Er ist weiter zu Rasulullah gegangen. Eines Tages sagte seine Mutter zu ihm, wenn du noch einmal dahin gehst, werde ich dir große Schmerzen zufügen. Das war's jetzt, du gehst nicht mehr dahin. Wir reden hier über eine Mutter, die es nicht über Herz gebracht hat, ihren Sohn zu streicheln, damit er nicht verletzt wird. Wir reden über so eine Mutter. Jetzt sagt die Mutter, wenn du dahin noch einmal gehst, werde ich dir große Schmerzen zufügen. Aber er ging wieder. Eines Tages kommt er wieder zurück nach Hause. Da wartet ein Sklave von der Mutter. Die Mutter hat einem Sklaven einen Befehl gegeben. Was für ein Befehl? Geh und sperr Mus'ab ein. Mus'ab wurde angekettet, gefesselt und anschließend gepeitscht. Der Sklave peitschte ihn so sehr, dass er enorme Schmerzen erlitt. Aber daraufhin rief er immer noch wie Bilal, radiallahu anhu, er hat. Es gibt nur einen. Er ist nur eins. Es gibt nur einen Allah, es gibt nur einen Gott. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sie sah, dass diese Peitscherei nichts bringt, dann versuchte sie es mit anderen Foltermethoden. Sie folterte ihn tagelang, wochenlang, doch Mus'ab bin Umair radiallahu an sagte immer noch weiter, er hat. Seine Mutter ließ ihn letztendlich gehen, hat dann quasi aufgehört erstmal, ihn zu foltern. Sie ließ ihn locker, doch was machte Mus'ab bin Umair radiallahu anhu sofort, als er von seiner Mutter freigelassen wurde? Er ging wieder sofort zu Rasulullah. Das ging wieder ein paar Tage so weiter, dass er zum Gesandten Allahs ging. Eines Tages kommt wieder nach Hause und seine Mutter sperrte ihn zu Hause ein. Sie gab ihm Hausarrest. Sie kürzte seine finanziellen Mittel. Seine Pferde, seine Kamele wurden ihm weggenommen. Und letztendlich wurden auch seine Klamotten ihm weggenommen. Das Mus'ab bin Umair radiallahu an, ohne Klamotten, wenn ich das so sagen darf, nackt in seinem Zimmer eingeschlossen war. Eines Tages hat Mus'ab die Gelegenheit gehabt, von zu Hause zu flüchten. Er will jetzt flüchten, aber er hat keine Klamotten. Was machte er? Er hat zwei Säcke gefunden, zwei Tüten oder wie man so benennt, mit denen er sich bedeckt hat und hat die Gelegenheit genutzt und ist von zu Hause geflohen, zum Gesandten Allahs gegangen. Und hat gesagt, ja, Rasulullah, ich habe es geschafft zu entfliehen, ich bin da. Der Junge, der die schönsten Klamotten angezogen hatte, der die schönsten Pferde, die schönsten Reittiere hatte, die schönsten Düfte hatte, ist ohne Klamotten bekleidet mit zwei Tüten, mit zwei Säcken zu unserem Propheten Al-Islam gekommen und gesagt, ja, Rasulullah, ich bin gekommen. Daraufhin schickte seine Mutter ihn eine Nachricht, beziehungsweise sagte seine Mutter ihm Folgendes. Entweder, ein Ultimatum stellte jetzt die Mutter, entweder mein Reichtum oder Mohammed, entscheide dich. Wenn du Mohammed sagst, war es das, ist die Tür für dich von nun an geschlossen. Hast du mit meiner Familie und meinem Reichtum nichts mehr zu tun. Wenn du mich auswählst, gehört mein ganzes Reichtum dir. Wir reden über eine Person, die eine der reichsten Personen in Mekka war. Und Mekka war eine Handelsstadt. Also könnt ihr euch mal überlegen, wie reich die waren damals. Und was sagte der Mus'ab bin Umair radiallahu anhu? Was habt ihr gesagt? Diese Frage habt ihr auch schon sehr oft gestellt bekommen in eurem Leben. Vielleicht nicht so direkt, wie ich das vorgetragen habe, aber anders. Ne? Du bist auf der Arbeit. Hast du das Gebet verrichtet? Oder hast du Angst vor deinem Chef? Weil du denkst, er ist die Person, die dir dein Geld gibt. Du bist in der Stadt einkaufen. Du willst lieber diese reduzierende Ware ganz schnell einkaufen, bevor die statt das Gebet zu verrichten. Diese Frage, entweder Reichtum oder Rasulullah, haben wir auch schon sehr oft in unserem Leben gestellt bekommen. Wie oft haben wir die beantworten können? Zahlreich. Fußball spielen. Du guckst im Fußball, Finale, keine Ahnung, wer spielt gegeneinander. Aber es ist Gebetszeit. Hast du mehr, wie viel Zeit verbringst du vielleicht am Handy oder an der Spielkonsole? Wie viel Zeit verbringst du beim Koranlesen? Stell dir mal diese Fragen. Diese Fragen, das ist diese Frage. Reichtum. Reichtum oder Muhammad alayhi salatu wassalam? Und Musab bin Umair radiallahu anh sagt natürlich ohne Zweifel Rasulullah. Die Unterdrückungen in Mekka nahmen zu. Dann hat Rasulullah alayhi salatu wassalam schickte mit Hazrat Osman radiallahu anh 11 Männer und 4 Frauen, unter ihnen auch Musab, nach Abyssinien, Habeschistan, das heutige Äthiopien. Mit 14 Personen ging Musab nach Abyssinien, mit 14 Personen. Er blieb da dort 3 Monate und Abyssinien wurde in dieser Zeit von Najashi, einem Christen, regiert, der später auch so ein Muslim wurde, aber ein Najashi war ein sehr barmherziger Führer gewesen. Mit 14 Personen, 3 Monate lang, ging er nach Abyssinien. Nach Medina ging Mus'ab bin Umair radiallahu an, alleine, und er machte aus Yesrib Medina. Warum hat er das, was er in Medina erreicht hat, nicht in Abyssinien erreicht? Warum nicht? Da war er auch, da war er sogar mit 14 Personen gewesen und der Führer da in Abyssinien war ein barmherziger Führer gewesen, König gewesen. Weil Rasulullah a.s. die Muslime nach Abyssinien um Zuflucht zu suchen schickte. Nach Abyssinien ging er, um wieder zurückzukommen. Und nach Yesrib, also das heutige Medina, schickte unser Prophet a.s. Musab dorthin, um den Islam zu verbreiten. Nach Medina ging er, aber er ging dorthin, um zu sterben und nicht wieder zurückzukommen. Er hat aus Yesrib Medina gemacht. Jetzt die Frage an uns. Sehen wir unseren Ort, wo wir leben, als Yesrib oder als Abyssinien an? Wenn wir jetzt als Abyssinien, also als Habeschistan ansehen, dann muss das für uns ein Ort sein, wo wir Zuflucht vor unseren Feinden suchen, wo wir unterdrückt worden sind. Ich glaube, das ist keiner in diesem Raum hier und ich glaube, keiner, der jetzt hier unter uns sind oder auch zuhört, ist jemand, der gefoltert oder unterdrückt wurde aufgrund seiner Religion und deswegen dann jetzt hier lebt. Also sprich, das fällt schon mal weg. Du kannst das Ort, wo du jetzt lebst, nicht als Abyssinien betrachten. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar was? Du betrachtest es als Yesrib. Und wenn du es als Yesrib betrachtest, dann hast du von Rasulullah a.s. eine Aufgabe, was? Aus Yesrib Medina zu machen. Wir gehen nicht weit weg, wir reden nicht von der Stadt, wo du lebst. Wir reden auch nicht von dem Stadtteil oder von dem Ort, wo du lebst. Wir reden auch nicht jetzt von deinem Umfeld. Hast du dein Haus zu Medina machen können? Läuft bei dir zu Hause mehr der Fernseher oder mehr die Rezitation des Korans? Was läuft bei dir zu Hause mehr? Erzähl mir mal. Wird da mehr über die Fußballspieler berichtet oder über Spiele berichtet oder was weiß ich, in FIFA oder was berichtet? Oder wird da mehr über die Propheten oder über die Gefährten berichtet? Was ist dein Haus? Ist dein jetzt Haus Yesrib? Immer noch Yesrib? Oder hast du es geschafft, daraus Medina zu machen? Nach 3 Monaten kam Mus'ab bin Umair radiallahu anh, also die Muslime von Abyssinien, wieder zurück nach Medina. Als sie zurückkamen, sagte die Mutter von Mus'ab zu Mus'abs älteren Bruder Ebul Aziz: Geh und guck mal, was Mus'ab so macht. Ob er sich geändert hat oder ob der immer noch in diesem Kopf ist, dass er Mohammed folgt oder was auch immer. Subhanallah. Diese ganzen Geschichten, das ist ein Déjà-vu. So viele Brüder, so ähnliche Situationen haben wir in unserem Leben hier. Ebul Aziz kam, hat sich Mus'ab angeguckt, er kam wieder nach Hause und hat gesagt: Mama, es hat sich nichts geändert. Mus'ab ist immer noch richtig bei Mohammed. Standhaft. Jetzt werden in Mekka die Muslime weiterhin unterdrückt. Die Unterdrückung nimmt zu. Diesmal sagt Mus'ab zu sich: Ich gehe jetzt nochmal in das Haus meiner Mutter und versuche sie in den Islam einzuladen. Er ging wieder zum Haus seiner Mutter, aber die Mutter hatte immer noch die gleiche Reaktion. Sie lehnte es ab und so wie es auch ist, stellte sie sich weiterhin gegen Mus'ab. Er kam sehr bedrückt aus dem Haus raus, allerdings hinter ihm ist dann sein jüngerer Bruder Ebu Rumi angelaufen gekommen und hat gesagt: O Mus'ab, als du in Habeschistan warst, habe ich viel nachgedacht. Ich möchte mich der Religion, deiner Religion binden. Ich möchte auch Muslim werden. Jetzt, Mus'ab ist in dieser Zeit, wo er so viel Folter durchgemacht hat, immer noch weiter zum Haus seiner Mutter gegangen und hat sie weiterhin eingeladen, obwohl er wusste, meine Mutter wird ausführen und mich wieder schlagen oder was auch immer. Aber es war nicht ohne Erfolg. Sein jüngerer Bruder ist Muslim geworden. Jetzt nach einem Jahr, also im sechsten Jahr der Offenbarung, wanderten diesmal 83 Männer und 18 Frauen erneut nach Abessinien, nach Habeschistan aus, unter ihnen noch Mus'ab bin Umair und sein jüngerer Bruder Ebu Rumi. 4 Jahre blieben sie diesmal dort. Die Unterdrückung der Götzenanbeter gegenüber den Muslimen nahm zu. Jetzt mussten die Muslime nochmal ein zweites Mal die Auswanderung in Kauf nehmen. Mus'ab bin Umair ist in dieser Zeit ca. 31, 32 Jahre alt. Was hat er verloren? Er hat seine Familie verloren. Er hat seinen Reichtum verloren, er hat seinen ganzen Ruhm verloren. Die Interesse der Frauen hat er verloren, was ihn sowieso vorher nicht interessiert hatte. Aber dass er nicht mehr das Idol ist von den jungen Männern, das hat er verloren. Zum zweimal musste er auswandern. Im Alter von 31, 32 Jahren musste er zweimal schon auswandern. Und zahlreiche Folterei musste er über sich ergehen lassen. Das mit 31 und 32 Jahre alt. Haben wir ein Recht mit unserem Alter, was wir jetzt haben, zu sagen, ich habe der Religion Allahs gedient? Haben wir ein Recht, sowas zu sagen? Was haben wir denn gemacht bis jetzt? Nach 4 Jahren kommt er zurück. Genau in dieser Zeit, wo sich Shibi Ebi Talib frisch aufgelöst hatte. Shibi Ebi Talib, ich sag mal ganz kurz mit meinen Wörtern, war damals so ein Ghetto gewesen. Nicht so Ghetto wie heute, müsst ihr euch vorstellen, sondern ein Boykott gegen die Muslime gemacht, wo die da eingesperrt wurden. Und man durfte ihnen nichts verkaufen, keinen Handel mit ihnen machen. Sie durften von dem Nicht-Muslim nichts mehr kaufen, man durfte von ihnen nichts mehr kaufen und, ne? Quasi das, was heute mit Palästina, mit Gaza passiert. Nun natürlich in dieser Zeit, in diesem Maßstab. Auch in diesem Jahr ist Ebu Talib gestorben und Khadija radiallahu anh ist gestorben. Rasulullah ging nach Taif und wurde in Taif gesteinigt. Aber dabei blieb es nicht. Jetzt Rasulullah war in Taif erfolglos. Was machte Rasulullah? Hört er auf? Nein, er ging weiter. Wohin ging er? Er ging nach Mina. In dem jedes Jahr ein Markt abgehalten wurde. Aus unterschiedlichen Städten kamen Stämme dahin und dort handelten sie. Unser Prophet besuchte in einer Nacht 16 Zelte. 16 Zelte besuchte unser Prophet in dieser Nacht, aber alle blieben erfolglos. Unser Prophet hatte keinen Erfolg gehabt. Schließlich kam er an einem Ort an namens Akaba. Er kam jetzt in Akaba an. Dort besuchte er ein Zelt, wo 6 Jugendliche waren. Der älteste von ihnen hieß Esad bin Zurara. Esad ibn Zurara war 25 Jahre alt in dieser Zeit und er ist der älteste und der quasi der Stammesführer von denen. 6 Jugendliche. Rasulullah ging in diesen Zelt rein, erzählte vom Islam und diese 6 Jugendlichen, diese 6 Löwen, wenn man das so sagen darf, nahmen den Islam an. Und sie versprachen unserem Propheten a.s.w. nächstes Jahr wiederzukommen. Esad ibn Zurara ging zurück nach Yathrib und gründete dort sein Darul Erkam, also Darul Esad. Er gründete Darul Esad. Yathrib war zu der Zeit noch nicht Medina geworden. Nach einem Jahr fand das Abkommen in Akaba statt. 12 Männer aus Medina trafen sich in Akaba mit Rasulullah und schworen ihnen die Treue. Nachdem sie wieder nach Medina zurückgekehrt waren, baten die Muslime den Propheten a.s. darum, ihnen einen Lehrer zu schicken, der ihnen den edlen Koran und die Vorschriften des Islams beibrachte. Seine Wahl fiel auf Mus'ab, denn dieser war nicht nur wegen seines sanftmütigen Wesens und guten Charakters ein idealer Islamlehrer, sondern er kannte auch alle bis dahin herabgesandten Koranverse auswendig und konnte außerdem auch noch lesen und schreiben. Und so ging Mus'ab im Auftrag des Gesandten Allahs nach Medina und wurde dort im Hause des medinensischen Stammesführers Esad bin Zurara, der bereits beim ersten Treffen mit Rasulullah bei Akaba Islam angenommen hatte, herzlich empfangen. Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu ist jetzt in Medina. Er fängt an, dort den Islam zu erzählen. Zahlreiche Muslime kommen an. Also viele werden Muslime, viele kommen. Allerdings spricht sich das rum. Und das gefiel dann 2 großen Persönlichkeiten, 2 großen Stammesführern nicht. Wen? Sa'd bin Muaz und Zaid bin Khudair. Den passte das nicht. Als Musa bin Umair eines Tages den Muslimen in einem der Gärten der Benu Nadjar den Islam predigte, platzte plötzlich Usaid bin Khudair mit einem Speer in der Hand in die Runde und rief zornig: Wieso seid ihr hierher gekommen und betrügt die Leute? Wenn ihr nicht sterben wollt, verlasst sofort diese Stadt. Er kommt rein und sagt: Oh Musab, ich werde dich töten, wenn du jetzt nicht diese Stadt verlässt. Geh hier weg. Du machst hier alle zu Muslime, das geht nicht. Los, geh hier weg. Was würden wir machen in dieser Situation? Da kommt jemand mit einem Speer rein und sagt: Entweder du gehst hier weg oder ich werde dich töten. Mus'ab bin Umair hatte gleich erkannt, wie wütend Usaid war. Deshalb versuchte er, ihn erst einmal zu beruhigen und sprach im sanften Ton zu ihm: Setz dich zu uns und höre uns zu. Ich will dir unsere Ziele erläutern. Vielleicht gefallen sie dir ja und du stimmst ihnen zu. Und wenn sie dir nicht gefallen, kannst du mich immer noch töten. Was für ein Mut und was für eine Ethik hat, was für ein Vertrauen in die Religion. Komm, setz dich hin, ich erzähle dir was. Wenn es dir gefällt, nimmst du den Islam an. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du mich immer noch töten. Diese 2 Optionen gibt er ihm. Aber er weiß, jemanden, wenn ich ihn über Allah erzähle, mit dem Glauben, was er natürlich hat, mit dem Verständnis, was er natürlich hat, gibt es für ihn keine andere Möglichkeit, dass er den Islam annehmen wird. Und musste Usaid hörte Mus'ab zu. Du hast recht, ich werde mir anhören, was ihr zu sagen habt. Daraufhin steckte er sein Speer in den Sand und setzte sich zu ihnen und Mus'ab bin Umair begann damit, ihm vom Islam zu erzählen und ihm einige Koransuren vorzutragen. Als er die schönen Worte des edlen Koran hörte, war es um Usayd geschehen, sein Herz füllte sich mit dem Licht des Islams und er sprach zu Mus'ab radiallahu an, was für schöne und wahre Worte dies doch sind. Was muss man tun, um sich dieser Religion anzuschließen? Nachdem ihm Mus'ab bin Umair das Glaubensbekenntnis erklärt hatte, sprach Usayd dieses und wurde zu einem Muslim. Bald daraufhin erhob er sich und sagte, ich werde nun jemanden zu euch schicken. Wenn auch er den Islam annimmt, wird es in dieser Stadt keinen mehr geben, der nicht auch den Islam annehmen wird. Usayd ging auf direktem Weg zu Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az, radiallahu anhu, müsst ihr euch vorstellen, ist in dieser Zeit in Medina der Umar. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Umar ibn Khattab ist in Mekka die Person, vor der sich die Leute fürchten, wenn er in die Straße geht, wechseln die ihre Straßenseite, weil er so eine Maschine ist, wenn ich das so sagen darf. Und das ist Sa'd bin Mu'az, radiallahu anhu, in Medina. Usayd ging auf direktem Weg zu Sa'd bin Mu'az. Dieser blickte einem Freund ins Gesicht und sah, dass sich darin Güte und Sanftmut breit gemacht hatte. Er sah, Usayd hat sich geändert. Das ist nicht der Usayd, der hier weggegangen ist. Ein anderer Usayd ist gekommen. Aber er hat auch Zweifel bekommen. Und dann sagte zu ihm, was ist um Himmels Willen mit dir passiert? Woraufhin ihm dieser mitteilte, dass er soeben den Islam angenommen hatte. Nun war Sa'd wütend und rannte genauso zornig, wie es zuvor Usayd gemacht hatte, zu Mus'ab, um auf ihn einzuschimpfen. Dieser begegnete Sa'd auf dieselbe und ruhige und sanftmütige Art und bat ihn darum, ihn erst anzuhören. Jetzt ging Sa'd bin Mu'az radiallahu anhu auch zu Mus'ab bin Umayr und sagte, entweder du verlässt jetzt diese Stadt oder ich werde dich töten. Wieder gleiche Szenario. Was sagt Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu? Komm, setz dich hin. Hör dir wenigstens meine Wörter an. Wenn sie dir gefallen, dann kannst du ja es annehmen. Wenn sie dir nicht gefallen, dein Speer ist in deiner Hand. Du kannst damit machen, was du möchtest. Und nachdem er ihm ein wenig vom Islam erzählt hatte, trug er auch einige der segenreichsten Koranverse vor, die dem Propheten Mekka offenbart worden waren. Während er der Koranrezitation lauschte, hellte sich Sa'ds Miene sichtlich auf und als Mus'ab zu Ende rezitiert hatte, war auch sein Herz reif für den Islam und er nahm auf der Stelle den Glauben an. Dank der Freundlichkeit, Güte und Milde Mus'abs waren nun auch die beiden letzten Stammesführer Medinas Muslime geworden und fortan sollte es kein Haus mehr in Medina geben, in das nicht der rechte Glaube Einzug hielt. Nach nur einem Jahr kommt Mus'ab bin Umayr mit 73 Männern und zwei Frauen, also insgesamt 75 Muslimen, nach Mekka zurück. Die kamen in Aqaba an, kurz vor Aqaba. Mus'ab bin Umayr sagte zu den Muslimen, geht ihr Richtung Aqaba. Die anderen, die Mekkaner, sollen mich nicht dort sehen. Er hingegen nahm einen anderen Weg, wo er und zu unserem Propheten Alaihissalam gehen konnte. Als Rasulullah Sallallahu ihn sah, umarmte er ihn. Er sagte, Mus'ab, du bist gekommen. Er küsste ihn. Er fing an zu weinen. Die Tränen von unserem Gesandten tropften auf Mus'ab drauf. Er nahm Mus'ab, setzte ihn neben sich und sagte und fragte ihn, Mus'ab, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Erzähl mir. Ja, Rasulallah, antwortete er, es gibt kein Haus in Medina, wo der Iman nicht drin ist. In einem Jahr hat er das geschafft. Wisst ihr, wie viele Einwohner in dieser Zeit Medina hat? 10.000 Einwohner. Ihr müsst euch überlegen, in einer Zeit, heute sagt mir eine Stadt, die 10.000 Einwohner hat, sehr, 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 also jetzt, wenn man nicht Dortmund, nur eine Großstadt, sondern so kleine Städte nimmt, 10.000 Einwohner ist sehr, eigentlich sehr viel. Für diese Zeit in Medina vor 1400 Jahren war das eine riesengroße Stadt gewesen. Müsst ihr euch überlegen. 10.000 Einwohner. Und er sagt, es gibt kein Haus, wo der Islam nicht drin ist. Dann sagte Rasulullah zu ihm: O Musabul Khair, o guter Musab, Allah hat durch deine Hand Gutes nach Yathrib gebracht. Und jetzt, nach einer kurzen Zeit, fand die Auswanderung nach Medina statt. Das war die vierte Hijra, die vierte Auswanderung von Musab bin Umair. Er ist 36, 37 Jahre alt, hat schon viermal eine Auswanderung vollzogen müssen. Er ist nicht verheiratet, er hat noch nicht geheiratet. Wie soll so ein Mensch dann heiraten? So ein Mensch, der sein ganzes Leben den Islam geopfert hat, der nur auf Reise ist für den Islam, für Allah. Meinst du, so eine Person hat Zeit zu heiraten? Er ist der schönste Mann Mekkas gewesen. Alle Frauen waren hinter ihm her, er ist aber immer noch ledig, immer noch unverheiratet. Nach einer späteren Zeit verheiratet ihn der Gesandte Allahs mit Hamne binti Jash, mit seiner eigenen Cousine. Also mit der Cousine von Rasulullah heiratete er dann später. Nach der Hijra wurde Musab die große Ehre zuteil, in der Schlacht von Bedir die Fahne der Auswanderer zu tragen zu dürfen. Jetzt hört mir hier gut zu, das ist wunderschön hier. Die Schlacht von Bedir findet statt. Unser Prophet Sallam hat einen schwarzen Banner, welches er Hazrat Ali radiallahu anh gab. Dann hat er zwei schwarze Fahnen, welches zwei Stämme symbolisieren. Einmal Hazrat und einmal Efs. Die Fahne von Hazrat gab er Muhubab ibn Munzir und die Fahne von Efs gab er Sa'd bin Mu'az radiallahu an. Diese beiden wurden durch Musab Muslime. Und dann hat unser Prophet Sallam noch eine weitere Fahne in der Hand gehabt, eine weiße Fahne. Die gab er, welches die Fahne vom Stamm Medina symbolisieren soll. Dies gab er Musab bin Umair radiallahu an. Warum gab er ihm direkt die weiße Fahne? Was soll das symbolisieren? Die Mekkaner kamen mit einer schwarzen Fahne, was symbolisieren sollte, wir sind hierhin gekommen, um zu töten. Wer hielt diese Fahne bei den Mekkanern in der Hand? Musabs Onkel. So gab Musab, unser Prophet, Musab die weiße Fahne in die Hand, um zu zeigen, Musab, wir kommen hier, um zu beleben. Wir kommen hier nicht, um zu töten. Wir kommen hier, um die toten Herzen wieder zu beleben. Jetzt passt gut auf. Die Muslime gewannen diese Schlacht. In dieser Schlacht starben 70 Götzenanbeter und 70 wurden von ihnen festgenommen. 14 Muslime sind zum Schehid geworden in dieser Schlacht. Als die Gefangenen gefesselt wurden, sah Musab bin Umair radiallahu an, wie Mütlich ibn Nadha radiallahu an, ein Sahabi, seinen Bruder Ebul Aziz fesselte. Musab sieht jetzt, ein Sahabe-Freund von ihm fesselt seinen eigenen leiblichen Bruder Ebul Aziz. Was sagt er, Musab, dann? O mein Bruder Mütlich, sagte Musab, fessel diesen Gefangenen sehr gut, denn seine Mutter ist eine der reichsten Frauen Mekkas. Wir können für ihn ein hohes Lösegeld fordern. Sein Bruder Ebul Aziz sagte, Schande über dich, Musab. Du bevorzugst einen Fremden vor deinem Bruder. Musab antwortete hierauf, es sind nicht dieselben Eltern, die uns zu Brüdern machen. Es ist der Glaube, der uns zu Brüdern macht. Später ging er zu unserem Propheten und sagte, ja, Rasulallah, seine Mutter ist sehr reich. Für ihn können wir 4.000 Dirham fordern. Sie wird locker 4.000 Dirham für ihn bezahlen. So ist es auch passiert. Rasulullah wollte ein Lösegeld von 4.000 Dirham, welches bezahlt wurde, sodass man Ebul Aziz, den Bruder von Musab bin Umair, freigelassen hat. Im dritten Jahr der Auswanderung gingen die Muslime an einem Ort, wo unser Prophet gesagt hat, wir lieben es, es liebt uns. Was meinte er? Uhud. Die Muslime gingen nach Uhud. Die Schlacht von Uhud stand bevor. Unser Prophet sagte, wir lieben Uhud und Uhud liebt uns. In dieser Schlacht hat unser Prophet ein Banner und zwei Fahnen dabei. Den einen Banner gab er wieder Hazrat Ali radiallahu anhu. Dieser Banner bedeutet eigentlich der Kriegsführung quasi. Das ist ein ganz großes Symbol. Die zwei Fahnen gab er wieder von Hazrat, gab er wieder Hubab ibn Munzir und von Efs gab er wieder Sa'd bin Muaz radiallahu anhu. Es gibt aber auch eine Überlieferung, was besagt, dass die Fahne von Efs auch Usayd ibn Khudayr gegeben wurde. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahm später aber von Hazrat Ali die Fahne, den Banner und gab es Mus'ab bin Umair radiallahu an. Sodass Mus'ab bin Umair den Banner des Islams in der Schlacht von Uhud trug. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zog seine Weste aus und gab es Mus'ab. Hört jetzt gut zu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab seine Weste Mus'ab und sah ihn mit einem Blick an. Diesen Blick kannten die Sahabas. Warum? Denn unser Prophet hatte mit diesem, dieser Blick war derselbe Blick, womit er auch Ja'far bin Abi Talib radiallahu anh angeguckt hatte. Und Ja'far bin Abi Talib ist Schahid geworden. Auch mit diesem Blick sah er jetzt Mus'ab an. Und die Sahabas sahen das. Wisst ihr, was die dann sagten? Ja, Rasulallah, etwa auch Mus'ab? Auch Mus'ab? Das fragten die. Jetzt haben wir einen Mus'ab bin Umair radiallahu an dort, der schön ist, der sowieso so aussieht wie unser Prophet, den die Leute sowieso verwechseln. Jetzt hat er auch noch das Hemd, die Weste von unserem Propheten an und dann trägt er auch noch den Banner. Jeder, der Mus'ab sah auf dem Schlachtfeld, dachte, das wäre Rasulullah. Sowohl von den Muslimen als auch von den Nicht-Muslimen, die sagten, das ist Rasulullah. Da gab es einen Mann, der extra dafür beauftragt wurde, unseren Propheten zu töten. Sein Name ist Ibn Qamiha. Ibn Qamiha war beauftragt, unseren Propheten zu töten. Und als Mus'ab bin Umair während dieser Schlacht sah, dass sich in den Reihen der Muslime Auflösungserscheinungen breit machten und diese den Mut verloren, weil sich das Gerücht breit gemacht hatte, dass der Gesandte Allahs in der Schlacht gefallen war, ritt er auf einem Ross über das Schlachtfeld und rezitierte dabei mit lauter Stimme folgenden Koranvers. Jetzt hat sich auf dem Schlachtfeld etwas bemerkbar gemacht. Was? Dass Rasulullah gestorben ist. Und einige Sahabes hatten Wörter gesagt, die man nicht sagen sollte, haben einige Schritte getan, die man nicht machen sollte, weil sie dann quasi nicht weiter kämpfen wollten, weil Rasulullah gestorben war. Da gab es einen Hazrat Enes radiallahu anhu, der gesagt hatte, in einer Welt, wo Rasulullah gestorben ist, ist es für uns haram zu leben. Kommt alle kämpfen. Und Mus'ab bin Umair radiallahu anhu sagte folgenden Koran-Ayat, und nichts anderes ist Muhammad a.s. als nur ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die anderen Gesandten dahin. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Gesandte Allahs gerade in arger Bedrängnis durch die Feinde, die ihn vollkommen umzingelt hatten. Nur wenige seiner Gefährten hatten dies mitbekommen und sprangen ihm zur Seite. Auch Mus'ab befand sich unter diesen wackelnden Kämpfern und versuchte mit aller Kraft den Propheten von den Feinden abzuschirmen. Kein Haar sollte dem Gesandten Allahs gekrümmt werden. Jetzt ist Mus'ab bin Umair da. Ibn Qamiha kommt dahin und sagt, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich den Gesandten, jetzt habe ich Mohammed. Er dachte, Mus'ab wäre unser Prophet. Auf einmal traf ein Schwerthieb mit voller Wucht seinen rechten Arm und trennte diesen ab. Sein rechter Arm wurde abgetrennt. Er hielt dann den Banner mit seiner linken Hand. Dann nahm ihm Ibn Kabeha nochmal sein Schwert und trennte diesmal seinen linken Arm. Diesmal nahm er mit den abgetrennten Armen das Banner und drückte es gegen seinen Körper. Das Banner sollte nicht fallen. Der Banner vom Islam sollte nicht fallen. Doch diesmal nahm Ibn Kamiha wieder sein Schwert und durchbohrte damit Mus'ab bin Umayr radiallahu. Mus'ab fiel auf den Boden und als er auf den Boden fiel, drehte er sich, damit er mit dem Gesicht zum Boden kommt. Als er mit dem Gesicht zum Boden war, drückte er seinen Kopf richtig tief in den Boden rein. Warum? Unser Prophet s.a.w. hat dann später das uns berichtet. Er sagte, weil die Leute dachten, dass ich gestorben bin, also dass Mohammed gestorben ist, und Mus'ab das auch wusste, hat er seinen Kopf ganz schnell, ganz fest in den Sand reingepackt, damit die Leute weiterhin so denken sollen, damit die Ungläubigen nicht in Versuchung kommen sollen, unseren Propheten wieder ausfindig zu machen und ihn zu töten. Die Ungläubigen sollen denken, dass Mohammed gestorben ist, damit sie ihn nicht aufsuchen sollen. Während er stirbt, denkt dann Rasulullah nach. Es gibt auch eine andere Überlieferung, die sagt, er hat das ganz schnell so gemacht, weil wenn Rasulullah da lang gehen sollte und sehen sollte, dass Mus'ab gestorben ist, damit er nicht traurig werden soll, auf den Schlachtfeld. Als Mus'ab dann zum Boden fiel, rief Ibn Kamiha, ich habe Mohammed getötet, ich habe Mohammed getötet. Während aber Ibn Kamiha seinen rechten Arm, seinen linken Arm abtrennte, rief er weiterhin immer noch diesen Vers, und nichts anderes ist Mohammed als nur ein Gesandter, schon vor ihm gingen die anderen Gesandten dahin. Nachdem Mus'ab bin Umayr getötet worden war, ergriff ein Engel in der Gestalt Mus'abs das Banner des Islams. Warum? Der Banner sollte nicht runterfallen. Jetzt kommt ein Engel und nimmt den Banner des Islams und kämpft weiter. Unser Prophet s.a.w. sieht von hinten, wie Mus'ab bin Umayr im Kreis kämpft und so viele Nicht-Muslime da zunichte macht. Unser Prophet ruft dann hinterhin, oh Mus'ab, du hast genug gekämpft. Komm, ruh dich ein bisschen aus, du bist doch schon erschöpft. Dann drehte sich diese Person um und sagte, ich bin nicht Mus'ab. Da hat unser Prophet erkannt, Mus'ab ist gestorben. Das ist ein Engel, der im Gestalt von Mus'ab da weiterkämpft. Was für ein Mensch musst du sein, dass ein Engel kommt und so sein möchte wie du? Was für ein Mensch musst du sein, ja. Wir sagen ja zu uns, Mashallah, was unter uns, Mashallah, was für ein guter Junge, wie ein Engel. Die Engel wollen wie Mus'ab sein. So ein Mensch ist das. So ein Mensch ist das, Bruder. Wir wollen alle ins Jannat rein, aber das Jannat möchte Mus'ab haben. So ist das, Bruder. Wir sind nicht fertig. Jetzt kommen wir zu einem ganz krassen Teil. Dann sind wir schon gleich fertig. Mus'ab bin Umayr, der einst in Reichtum und Wohlstand gelebt hatte, Entschuldigung, ich mache hier, das war schon zu viel. Als die Schlacht vorbei war, setzte sich der Gesandte Allahs neben Mus'abs leblosen Körper und rezitierte folgende Koranvers, der ihm dort vom erhabenen Allah im Gedanken an die Märtyrer von Uhud offenbart wurde. Unter den Gläubigen sind Männer, aber was für Männer? Unter den Gläubigen sind Männer, die ihrem Bündnis mit Allah die Treue hielten. So haben sie manche von ihnen ihre Gelübde erfüllt und andere warten noch hierauf. Sie sind nicht wortbrüchig geworden. Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu, der einst in Reichtum und Wohlstand gelebt hatte, besaß bei seinem Tod nicht einmal ein Leichentuch. Er ist jetzt dort, keine Arme, durchbohrt. Seine Klamotten sind so zerrissen. Die Gesandten kommen zu unserem Propheten und sagen, ja, Rasulallah, Mus'abs Klamotten sind sowas von zerrissen, wir wollen jetzt für die Beerdigung vorbereiten. Aber wenn wir seinen Kopf bedecken, bleiben seine Füße offen. Wenn wir seine Füße bedecken, bleiben sein Kopf offen. Was sollen wir machen? Unser Prophet fing an zu weinen und sagte, bedeckt seinen Kopf, den restlichen Teil bedecken wir mit Blättern. Der Mann, der einst die schönsten Klamotten anzog, der Mann, für den extra außerhalb Schuhe angefertigt worden sind, hatte zu seiner Beerdigung nicht mal ein Leichentuch gehabt. Rasulullah setzte sich zu ihm und sagte, O Mus'ab, ich sah dich oft in Mekka und gab es keinen, der ein feines Gewand und schönere Locken als du gehabt hätte. Nun aber liegst du mit zersaustem Haar in einem alten Umhang vor mir. Danach bestatten sie ihm zusammen mit seinem Bruder Ebu Rumi, der auch in dieser Schlacht gefallen ist, Ebu Rumi bin Umayr, Amr bin Rabia und Suwaybit bin Hasad bin Harmele in einem und demselben Grab. Er wechselte seine Welten im Jahr 635 im Alter von 51 Jahren. Das war Mus'ab bin Umayr radiallahu an. Vielleicht war das nur ein Tropfen von seinem Leben, was sie versucht haben, hier zu vermitteln. Ein Mann, ein Mensch, der alles aufgegeben hat für Allah. Was können wir denn aufgeben? Können wir unsere Klamotten, unsere Schönheit aufgeben? Wallahi, ich kriege manchmal Fragen von den Jungs, die zu mir sagen, ich habe gerade meine Haare neu gestylt. Wenn ich jetzt nochmal eine Gebetswaschung nehmen sollte, gehen meine Haare kaputt, kann ich das Gebet nachbeten? Solche Fragen kriegen wir. Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu, der hatte die schönsten Haare gehabt. Er ist vom Haus seiner Mutter nur mit zwei Säcken geflüchtet, nur mit zwei Tüten bedeckt geflüchtet. Das ist Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu. Deine Schönheit, deine Coolheit wird irgendwann vergehen. Kein Mensch wird sich mehr für deine Coolheit oder für deine Schönheit interessieren. Möge Allah uns inshallah von dem machen, die auch auf Allahs Weg das opfern, was geopfert werden muss. Lillahi al-Fatiha, ma salam.